This podcast is sponsored by Monarch.
Lifesaver.
Game changer.
The best thing to ever happen to my finances.
The people have spoken. Monarch makes personal financing a breeze.
Monarch is an intuitive, powerful, collaborative finance app that can help you save, budget, and keep your financial life in shape.
With Monarch, I can see my account balances, transactions, and investments in one place, so I always know what's going on with my money.
Whether you're saving for your first home, thinking about starting a family, your own business, or planning for retirement, Monarch is here for you every step of the way.
Gain clarity, confidence, and peace of mind with Monarch and manage your finances more effectively. See what thousands of people are saying about Monarch, the app Wall Street Journal voted the best budgeting app of 2024. Collaborate with your partner or financial advisor at no additional cost. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com/podcast. That's monarchmoney.com/podcast for your free trial. monarchmoney.com/podcast.
Moin Moin. Nee, Servus. Ha, scheiße, gleich verkackt. Servus, Moin Moin und hallo allerseits.
Ey, es ist Weißwurst und, was ist man hier im Norden?
Pinkel.
So klischeehaft?
Ja,
Fisch, ne?
Fischbrötchen.
Was war das erste, was du gesagt hast? Pinkel? Ja, ey, du kennst dich richtig gut aus.
Ja, Mensch, da haben wir schon drüber gesprochen.
Ja, stimmt. Es ist Weißwurst und Pinkeltime. Also, hört sich an wie ein ganz schlechter Pornofilm, ey.
Ja.
Herzlich willkommen zu eurem absoluten Favorite Podcast. Wenn ihr interessiert seid an richtig viel Rumgelaber und Motorrädern, dann seid ihr hier richtig bei mir, fragt ja keiner. Dem Kult-Podcast. Wollen wir uns Kult-Podcast nennen ab heute?
Ich weiß nicht. Ist es ein bisschen überheblich?
So
ja, aber stimmt. Das können wir eigentlich
Ja, komm. Die Zeit des kleinen Brötchenbackens ist vorbei, Carina.
Okay.
Wir müssen dem Fame ins Auge sehen. Ja, ich und die Katharina, ey, wir machen jetzt schon so lange einen Podcast. Wir müssen auch dem Fame ins Auge sehen. Das ist auch schon der Folgentitel. Wir müssen dem Fame ins Auge sehen. Fantastisch. Ey, ich habe richtig viel vorbereitet für heute. Ich bin super krass. Oh, ich habe mein Bier vergessen. Ich bin überhaupt nicht gut vorbereitet. Oh mein Gott. Wir müssen gleich ganz kurz was einbauen, wo du einfach eine Minute lang redest. Ja.
Ja.
Machen wir gleich so nach Viertelstunde.
Alles klar.
Und dann hole ich schnell mein Bier aus der Kühltruhe. Ich habe nämlich ein Hörerbier heute am Start.
Ein Hörer?
Ich glaube aus Chemnitz. Kann das sein?
Cool. Ja, ich glaube, das kann sein.
Aus Chemnitz. Müsstest du auch eins haben, Anni? Ich schicke dir immer die Hälfte weiter.
Ja, das stimmt. Ich glaube
meistens.
Ja. Aber ich habe es heute nicht offen. Ich habe heute ein ganz klassisches Tegernseher am Start.
Boah.
Trinkst du
also immer noch?
Ja, ich trinke das immer noch. Ich mag's immer noch gerne. Ab und zu.
Ja, ja.
Augustiner dazwischen. Oder? Ich habe jetzt auch was ganz Tolles kennengelernt, und zwar, das heißt Simseer.
Simseer, das
ja, genau.
Hört sich ja gut an.
Also der Simsee ist irgendwie so in der Nähe von Rosenheim, hier im Süden, Südwesten von München. Und das ist auch ein sehr gutes Bier. Es ist unverschämt teuer, aber sehr, sehr lecker. Sollte man dringend probieren.
Ist dieser See in der Nähe einer Stadt? Und wenn ja, ist es dann SimCity?
Yes.
Alles klar, verstehe. Ey, aber letzten Endes trinkst du ja eigentlich keinen Alkohol. Denn wenn man so mal die aktuellen Drogendiskussionen im Fernsehen verfolgt, ne, und Herr Söder befragt wird, wenn er denn so gegen Legalisierung ist, ja, wie das denn mit dem größten Drogenfest der Welt sei, da antwortet er immer nur so sinngemäß, ich verstehe die Frage nicht.
Ich kann mich an nichts erinnern.
Es ist einfach nicht wahrgenommen als irgendein Genussmittel. Es ist einfach Grundnahrungsmittel.
Prinzipiell
in Bayern sowieso.
In Bayern sowieso. Und wie, ich glaube, Beckstein oder ich weiß nicht, wer es gesagt hat, dass man in Bayern mit zwei Masken noch Auto fahren kann.
Oh.
Oder wie hieß denn der gute Typ mit dem Münchner Flughafen? Nee, im Bauch tatsächlich.
Stoiber,
genau. Ich bin mir nicht sicher, wer es gesagt hat. Keine Ahnung. Ich kann mich nur an das
Zitat erinnern. Du musst doch eure biovarische Legacy musst du doch kennen.
Ja,
das gibt's ja wohl gar nicht.
Ich bin ganz schlecht, wenn es um Thema Geschichte und.
Also ich hätte Bayern zugetraut, dass es in der Schule auch ein Fach gibt. Bayerische Geschichte. Einmal Geschichte und bayerische Geschichte.
Bavarian Legacy. wie die Welt das Ganze sieht und wie es wirklich war.
Sehr gut, sehr gut. Carina, wie geht's dir denn?
Ah, danke, dass du fragst.
Ja, du siehst fresh aus, ey.
Dankeschön.
Letzte Woche haben wir ganz kurz gesprochen, hast du gesagt, ich bin busy as fuck.
Genau. Und, ich war letzte Woche unter anderem busy as fuck mit Urlaub machen, muss ich auch dazu sagen. Ich war drei Tage beim Wellness und dann noch zwei Tage mit Motorrädern beschäftigt und das hat mich wieder so ein bisschen die Akkus aufgeladen und mich erholen
gegrounded,
lassen.
Wie man sagt.
Ja, total.
Gegrounded, ja.
Und deswegen bin ich jetzt gerade echt wirklich sehr gut gelaunt. Es wird auch hier langsam wärmer, also ich trage keinen Winterpulli mehr und das macht einfach wirklich gute Laune. Ich weiß nicht, wie ist bei euch das Wetter? Wie geht's dir? Wie ist bei dir so die Lage?
Ey, die letzten Tage nicht so gut. Passend zu meinem Zustand, mir ist Folgendes passiert, ja. Ich war am letzten Wochenende noch fein am Trainieren, am Enduro-Fahren.
Ja.
Und also habe gearbeitet im Enduro-Park. Und dann ging es langsam los, dass ich so krasse Kieferschmerzen hatte, ne?
Oh nein.
Und es gibt ja auf der Welt wenig, was so ätzend ist wie Zahn- und Kieferschmerzen.
Oh ja.
Also, und Kopfschmerzen, ne? Mit Kopfschmerzen kannst du ja auch ein Lied von singen, ne?
Alles, was irgendwie im Kopf, ja.
Ja, oh Gott. Das ist einfach richtig, richtig dumm. Und das ging dann langsam los und ich habe es erstmal sehr gut verdrängt. Das kann ich immer gut, ne? Und gedacht, ja, das geht schon wieder vorbei. Das sitze ich aus, habe ich mir so gedacht, ne?
Oh nein.
Ich und meine Ibu sitzen das aus, so. Ja. Und Spoiler, es wurde nicht besser und Sonntagnacht war es so schlimm. Also, weißt du, auch so pochernder Schmerz.
Oh Gott,
so,
das ist
richtig
so
schlimm.
Unfair.
Ja. Ja. Und dass ich wirklich auch keine Minute geschlafen habe. Ich war die ganze Nacht wach, bin hin und her gelaufen, habe immer überlegt, ob ich in die Notaufnahme fahre. Und dann dachte ich mir so, ja, was sollen die eigentlich machen, ne? Da muss ich jetzt eigentlich zum Zahnarzt. Es gibt auch einen Notzahnarzt, aber ist alles super aufwendig. Ich bin auch nicht so ein Freund von sowas irgendwie, keine Ahnung. Hab dann gedacht, ich beiße mich durch, im wahrsten Sinne. Und da hatte ich gemerkt, ich hatte im Kinn, ja, also im Kieferbereich, hatte ich schon so eine richtige Beule.
Oh Gott.
Weißt du? Ja, es fühlte sich an, als wenn da ein neuer Knochen wäre. So krass, also so hart auch, ne? Unbeweglich.
Ach, krass.
Richtig, richtig krass. Und wenn man da so drauf rum, ich dachte mir, ich massiere mir das jetzt selber weg, ne? Und es ging aber nicht. Es tat unglaublich weh. Und jetzt kommt's. Nachdem ich versucht habe, das wegzumassieren, wurde mein rechtes Gesicht taub.
Was? Hat es auf den Nerv gedrückt, oder was?
Ja.
Krass.
Dieses, was da drin entstanden ist, es hat auf den Nerv gedrückt. So, ich bin dann auf jeden Fall morgens, der Zahnarzt wollte mich erstmal vertrösten, ja, auf übermorgen. Da hab ich gesagt, es geht auf gar keinen Fall. Also hier sind Schmerzen aus der Hölle, habe ich gesagt. Aus der Hölle.
Oh Gott.
Und dann bin ich da einfach hingefahren, ne, hab mich so lange da hingesetzt, bis ich dann dran kam. Haben sie mich irgendwo zwischengemogelt und so, hab irgendwie das hingekriegt. Und dann war das Erste, also dann gab es erstmal ein Röntgen, so um zu gucken, was da drin los ist.
Ja.
Und dann sagte der Zahnarzt so, O-Ton, das muss aber wehtun.
Tatsache. Was meinst du, wenn ich hier bin?
Mit so lauter Watte im Mund so,
Oh Gott. Oh nein.
Ja, und ey, wenn der Zahnarzt das schon sagt.
Oh
ne?
Gott.
Ja, das muss aber wehtun. Naja, Ende vom Lied ist, ey, man weiß gar nicht genau, wer das kommt. Also ich bin jemand, der wirklich sehr auf seine Zahnpflege achtet, weil ich vor sowas Angst habe immer. Bin früher mal so ein bisschen ängstlich beim Zahnarzt gewesen. Also ich bin wirklich der morgens und abends Zahnseide benutzt und tausendmal Putz und Elmex, wie heißt es, Extreme da einmal die Woche nimmt oder wie das heißt.
Gelee.
Ja, Gelee, genau, Gelee. Ja, und sowas, ne? Und er meinte auch so, ey, null Karies, alles fein, ne? Also ich weiß, das kann einfach passieren. Irgendwie, ja, ist es passiert, dass irgendwas in meinem Kinn, da sind ja so ganz viele Bahnen und Nerven und Drüsen und hast nicht gesehen, ne? Und irgendwas hat sich da wohl so zugesetzt, wie auch immer. Und so wie man zum Beispiel so Nierensteine kriegt oder so, ne? Und dann hat sich das so entzündet, weil da das nicht mehr so funktionierte. Und hat sich da so ein Bakterien halt gebildet irgendwie.
Oh Gott.
Ja, und der wurde so groß, dass man ihn halt von außen dann schon gesehen hat. So richtig krass, ja. Und dann musste der das absaugen und den Rest erspare ich euch mal. Da kam viel, viel Blut raus. Also es war nicht schön. Aber als der Druck dann weg war, kannst du dir vorstellen, das war fein.
Das ist wie nach einem harten Tag im Enduropark die Stiefel ausziehen.
Und das erste Maß. Maß.
Mhm.
Das erste Maß.
Oh Mann. Aber genau. Gut, dass du wieder heile bist. Also man sieht deinem Gesicht auch nichts mehr Beuliges an. Wunderschön wie immer.
Danke, als Spiegel. Aber so ein fetter Spiegel. Ich kann gar nicht genug spiegeln hier. genau, wir haben nämlich die Kameras an und ich kann nur sagen, in München scheint die Sonne hier ganz Tag mal wieder bewölkt und Regen. Ich hoffe, dass am Wochenende besser wird. Ich will nämlich Motorrad fahren. Ich will in Harz für ein paar Tage.
Ach, schön.
Ist ja Pfingsten. Und möchte echt mal wieder ein bisschen für mich einfach auch fahren.
Ja.
Möchte mal ein bisschen nix. Weil ich fahre zwar im Moment viel Motorrad, meistens aber arbeite ich, kann man so sagen. Oder ich muss irgendwo hin, ne? Dann ist so funktionale Fahrt. Ich möchte einfach mal wieder fahren, so wie du das auch manchmal machst. So.
Ja, tatsächlich, ich werde das am Wochenende auch machen. Ich habe Südtirol im Visier für 4 Tage.
Ja.
Also ich habe am Freitag noch Urlaub und also jetzt quasi der Freitag vor dem Pfingstwochenende und werde 4 Tage Südtirol anvisieren und in der Hoffnung, dass es wettertechnisch auch funktioniert und ich nicht die Schwimmflügel auspacken muss. Aber ja, da freue ich mich auch schon drauf, einfach so ein bisschen entspannen und runterkommen und einfach mal wieder so ein bisschen einfach fahren um des Fahrspaßes willen.
Fahren des Fahrens willen.
Ja.
Das klingt doch schön. Das klingt schön. Hast du mitgekriegt, es gibt einen neuen Anzug von Turatec?
Nee, habe ich nicht mitbekommen. Erzähl mir mehr.
Bin gerade dabei, parallel ein Patreon-Format aufzunehmen, ja, für neuen Kram und so. Da, wenn ihr das hören wollt, dann müsstet ihr leider zu Patreon, aber ich kürze es hier mal ab. Der ist ganz schön teuer.
Okay.
Und ich nehme den mal ein bisschen auseinander, wie sich das denn wohl zusammensetzen könnte. Ja,
Da bin ich gespannt.
Ich darf mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, so. Aber der kostet ungefähr 3.500 Euro.
Was?
Ja, ich hab auch so gedacht, so wie teuer war ich mein erstes Motorrad, ne?
Oh Gott. Es ist der Companiero Ultimate, oder?
Ja, wirklich, wirklich. Ach, bist gerade am Googlen.
Ich bin gerade auf der Touratech-Seite und gleich
ich
der erste.
Ich bin da was beim Googlen bei.
Ja, genau. tu mal die Google.
Ja, ist schon heavy, ne?
Krass. Da bin ich wirklich gespannt auf dein Format, wie du den zerlegst. Ich hoffe nur im Verbalen und nicht im
Das wissen wir ja gar nicht. Vielleicht bin ich ja auch sehr positiv.
Ja, nee, aber halt einfach Analyse, weil der Preis muss sich ja irgendwie rechtfertigen. Also.
Ja, auf jeden Fall. Also der Preis halt wahnsinnig krass. Also was halt Aushängeschild ist dieses AAA da dran. Und das hat meines Erachtens kein anderer Textilanzug, den ich kenne, auf jeden Fall.
Ja, das sind auf jeden Fall die kleinen Batterien, die sind schon mal leichter als die großen.
Ja. Der leuchtet mit Batteries.
Yay.
Ja, das gibt's Neues. Und was gibt's sonst noch Neues? Lass mal kurz überlegen. Wir haben bei Dirty Rocks wieder eine Jersey-Aktion, die läuft jetzt demnächst aus. Also wer noch ein Jersey haben möchte für Events und für ein bisschen Enduro-Fahren und so, der sollte da mal schauen. Das gibt's noch Neues.
Ja, das Jersey kann ich auch nur empfehlen. Ich habe es letztens auch wieder gefahren und getragen.
Fein. Du hast ja auch, die gibt's allerdings nur zweimal auf der Welt. Du hast die Twin Spark Edition,
ja.
Mit extra Logo noch drauf.
Ja.
Das ist natürlich besonders fein. Ja.
Das war echt cool. Da bin ich auch immer noch ganz happy, dass es funktioniert hat. Der Alex und ich, wir haben jeweils noch eine Twin Spark Edition.
Fein. Ja.
Doch, auch die Werbebilder sind super. Und es ist einfach.
Ja, da kommen noch welche zu jetzt. Also seid mal gespannt. Die müssen jetzt schon auf der Homepage sein. Jetzt, wenn der Podcast rauskommt, müssen die schon da sein. Wir haben nämlich professionelle Fotografen welche machen lassen.
Sehr
ja,
cool.
Ja, im Moment sind noch Übergangsfotos. Ja, sonst gibt's nicht viel Neues. Ich habe ein Thema mitgebracht.
Ja, was
und
hast
zwar
du mitgebracht?
Ich wollte mit dir gerne über was reden und ich weiß, dass du da gerade ein bisschen drin bist. Und zwar habe ich mir heute dein Profilbild mal wieder angeschaut. Also immer wenn mir langweilig ist, gucke ich mir Carinas Profilbild an. Ja, irgendwas muss man ja. Jeder Mensch braucht ein Hobby, also das ist meins. Ja, und du bist da ja gerade mit einem richtig freshen Motorrad am Start, nämlich mit so einer BMW Vintage Maschine.
Ja, mit einer R9T.
Mit einer R9T. Also wer das nicht weiß, wir holen euch mal ganz kurz ab. Das Ding kam, glaube ich, so ungefähr, weiß ich nicht, 2012 oder so raus.
2013.
13 kam das Ding raus. Wurde vorher krass angekündigt als ein Retro-Boxer und läutete wirklich für die ganze Branche mit, ja, wir wollen mal fair sein, mit eine krasse Retro-Welle, die bis heute anhält, durch alle Marken durch. Also ich wüsste gar nicht, welche Marke da nicht mit, vielleicht KTM, wüsste ich jetzt nicht, welches Classic-Retro-Bike KTM rausgebracht hat, aber sonst, also Triumph definitiv mit den Scrambler-Modellen auf jeden Fall und andere auch noch.
Ja,
dann
Honda ist auch dabei.
Honda ist richtig krass dabei, Yamaha mit der XJR angefangen, bis, ich weiß nicht.
Harley Indian sowieso.
Immer, die sind nie aus dem Retro rausgekommen.
Per Definition.
Deswegen, ja, Ducati natürlich auch mit Scrambler-Modellen oder mit so Classic-Modellen. Alle sind sie am Start. Ich will gerade von den, wir haben aber vergessen, Suzuki. Bestimmt auch. Suzuki ist nicht so mein Thema.
Nee, die haben aber, die glaube ich tatsächlich nicht, da würde mir jetzt nichts einfallen.
Doch,
oder?
Die, ja, nicht so, hast recht. Aber die gehen auch wieder auf diese, die machen so Anspielungen auf die Dr. Big. Erinnerst
stimmt,
dich?
Ja, genau. So diese Retro-Enduros können wir gleich vielleicht auch noch ein bisschen darauf eingehen, genauso wie die Lucky Explorer oder die Desert X.
Ja, genau.
Das sind
genau,
ja auch gerade so diese modernen Mittelklasse-Enduros, die sich aber super krass an die alten 80er, 70er Jahre Rallye-Maschinen anlehnen.
Husqvarna Norden.
Absolut. Ja.
Ja, auch so eckig und so. So, und ich möchte gerne auf dieses Thema mal ein bisschen heute kommen. Mhm. Diese Retro-Welle, die seit Jahren schwappt und irgendwie nicht aufhören will und so weiter. Das hat sich ja bis in den Klamotten, in die Nische damit reingedrängt und so weiter. Erstmal Frage an dich, was glaubst du, woher kam das eigentlich? Also hat da einer einen guten Riecher gehabt oder ist das mehr so ein Ding, was zum Beispiel aus dem Mainstream rübergeschwappt ist in die Motorradwelt?
Also du meinst jetzt diese komplette Retro-Welle, oder?
Ja, genau. Ja. Also dieser ganze große Trend, Motorräder so aussehen zu lassen, technisch sind sie ja meistens auf dem neuesten Stand, wie vor zig Jahren oder so.
Also ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, zumindest ist das, was mich an den Motorrädern immer catcht und was mir auch Fahrspaß bereitet, ist eben genau das Thema, es ist reduziert, es erinnert an früher, man hat trotzdem die Sicherheit durch moderne Assistenzsysteme wie ABS oder Traktionskontrolle oder solche Themen, die einfach Sicherheit verleihen, hat aber trotzdem mehr Fahrspaß im Sinne von puristisches Motorradfahren.
Ja.
Und kein Hochglanz-Entertainment mit Display und hier kann man was einstellen und da ist noch ein Fahrwerk mit 17.000 Zug- und Druckstufen und so weiter, sondern dass man einfach so wieder mehr pur am Motorrad ist.
Ich muss nochmal nachhaken, ich muss nochmal kurz den Lanz machen hier. Also Henne oder Ei jetzt, was war zuerst da? Der Wunsch nach diesen Dingern oder waren die Dinger da und der Wunsch wurde gemacht? Ich meine, in der Mode zum Beispiel ist so ein Blick nach hinten ist da immer schon.
Ja.
Oder schon ewig gibt es das immer wieder, ne? So ein Blick nach Blick. Die 80er waren in der Mode jetzt ja ein paar Jahre super hyped. Jetzt sind es wieder die 90er. Ich bin jetzt mit Mode nicht so ganz.
Ich auch nicht, aber irgendwie ist gerade alles. Und plus der 70er Jahre Schnauzbart.
Ja. Also meinst du vielleicht so ein paar fresche, so ein paar sehr aufgeweckte Motorraddesignerköpfe haben gesagt, komm, wir probieren das mal aus? Oder war es wohl eher so, hat der Markt danach geschrien?
Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach in den Köpfen von wenigen schon immer da war, gerade in der Custom-Szene, weil im Customizing ist es ja üblich, alte Motorräder umzubauen oder dann auch weiterhin zu bewegen und dass das durch diese ganze Retro-Welle dann publik und massentauglich gemacht wurde.
Ja.
Weil mit einer alten Harley Shovelhead oder mit einer Zwei-Ventil-Boxer können tatsächlich die wenigsten, die jetzt einfach in Anführungszeichen nur Motorrad fahren wollen, nicht viel schrauben, sich nicht wahnsinnig tief in der Technik bewegen wollen, meistens gar nicht so viel anfangen. Aber durch die moderne Technik und die Retro-Optik hast du halt so dieses Gefühl von Customizing massentauglicher gestaltet. Also ich könnte mir vorstellen, dass wirklich das Ding war, das Retro-Thema war schon immer da, wurde aber dann durch diese Welle auch, da sind dann viele mit aufgesprungen. Aber wie gesagt, das ist so, ist jetzt meine persönliche spontane Meinung dazu, ohne da lang und breit drüber nachgedacht zu haben.
So, kurze Unterbrechung. Hier war ein kleiner Notfall. Ich habe aber die Zeit genutzt und habe gleich mein Getränk geholt. Jetzt musst du nicht mehr überbrücken hier. Das ist so fein.
Sehr gut. Ich habe jetzt nämlich die letzten 5 Minuten gar nichts gesagt.
wo waren wir gerade nochmal?
Wir waren gerade bei der Retro-Welle. Henne und Ei und so. Wie siehst du das Ganze denn? Beziehungsweise kannst du ja auch aus deiner Erfahrung dann gleich mal erzählen, weil du hast ja auch ein Retro-Bike.
Ja, das stimmt. Aber ich habe natürlich null Insights und ich glaube schon, dass es eine Idee war und eine ziemlich brillante Idee, von welchem Hersteller, wer auch immer angefangen hat damit, zu sagen, ey, das funktioniert im Mainstream voll gut, dieses puristische, aber auch zurück, so back to the roots mäßig und das Ganze unterfüttert mit Qualität, dass wir das mal ausprobieren. Wenn man sich mal anschaut, heute auch so Sachen, die aus China kommen, die sehen ganz oft aus wie alte Motorräder, alte Mopeds und so, ne?
Ja.
Diese ganzen Elektrodinger, die wir da in Köln gesehen haben auf der Messe, ne? Ganz viel sah aus wie Marlon Brandos Maschine und so in diese Richtung.
Ja.
Ich glaube, die haben den Markt gelesen und haben sich dann entschieden, ja, probieren wir das mal aus. Und ich glaube, da war einfach ganz, ganz viel wirklich an Potenzial und das konnten sie echt abrufen. Und dann kam das so alles ins Rollen und na klar, ich mit meiner kleinen Fanbrille, mir ist es natürlich, gerade mit der R9T ist mir natürlich noch sehr, sehr präsent. Da gab es dann erstmal von BMW, weiß ich noch, so ein Schatten davon, ja, so eine, wie nennt man das nochmal, also die Konturen so. Mhm. Und da konnte man schon erahnen, das wird so ein Classic-Boxer, der rauskommt. Dann kam die raus und es ist so ein bisschen wie Mandalorian bei Star Wars. Alle waren sich einig, das Ding ist geil. Alle. Mhm. selbst die, die eigentlich gar nicht so aus dem Lager kamen. Und ich glaube, das hat nochmal ganz, ganz viel angeschoben dann, was dann passierte. Ich weiß noch, dass die am Anfang auch krass ausverkauft waren. Man kam da gar nicht ran. Also bei Mobile explodierten so die Preise und die gingen für mehr weg, als sie irgendwie, also man, das war ein richtiges Spekulationsobjekt am Anfang.
Krass.
Und dann war ich ein Jahr oder war es 2 Jahre drauf, war ich dann auf der Messe und da waren dann die neuen Vintage-Modelle von BMW. Und da fand ich schon die Urban GS, die ich ja heute habe, fand ich schon mega geil irgendwie. Dieses ganze Hommage an diese Paris-Dakar von früher und so.
Mhm. Ja.
Was mich, aber ich hab damals zu mir gesagt, so auf gar keinen Fall ist das dein Motorrad, weil, ey, das ist ja nur ein Poser-Motorrad, habe ich so gedacht, mhm, ne, damals. Und ja, heute kamen so Werbespots raus, ich meine mit Uber Oriol sogar kam einer raus, ich weiß nicht mehr ganz genau. Doch, bin
ich weiß
sicher.
Es gar nicht, aber es kann gut sein, ja.
Ja, und noch so andere. Das hat mich irgendwie voll gecatcht. Und dann fingen die alle an, die ganzen Hersteller rundherum noch sowas aufzubauen, so eine richtige Heritage-Line mit Klamotten, mit Shirts und so. Und irgendwie hat mich das total abgeholt. Gerade so, was du eben so anskizziert hast, dieses eben puristische, dieses einfache, dieses wenig LED-Display, dafür viel wieder luftgekühlte Motoren, ne, ordentlichen Sound und so. Ja, also, dass das so alte Männer abholt, in Anführungsstrichen, das war mir eh klar, so, weil das ist ja für die ein geiler Step nach hinten.
Ja,
in ihre
Erinnerungen
Jugend.
An früher, genau.
Ja, aber mich hat es auch damals genauso. Ich weiß auch, dass das viele Jüngere abholt. Und guck dich mal um auf der Messe heutzutage, wo hängen die denn alle rum, die Leute? Die gucken da ganz, ganz viel, bei allen Herstellern, ne? Mhm. Und ich sehe da auch noch kein Ende, wie gesagt, ne? Das ist irgendwie...
Nee, ich auch nicht. Also es ploppt mir auch gerade immer mehr so Custom-Schmieden und so weiter aus dem Boden und auch so dieses ganze Thema Klamotte, das da drumherum gewachsen ist, ist halt Wahnsinn. Weil, früher, wir haben ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass die Motorradanzüge eine Zeit lang halt aussahen wie so diese Skianzüge aus den 80ern. Also das war eigentlich quasi das Gleiche.
Ja, viel Neon und so.
Ja, oder einfach viel Funktionalität und wenig Style. Ja. Und gerade auf so einem Motorrad oder wenn man mal, ja, wie gesagt, in die Eisdiele fährt oder so, dann möchte man natürlich auch nicht immer unbedingt so sein Stormtrooper-Outfit anziehen oder ja, oder halt einfach mal an See oder einfach was Leichtes tragen, das aber trotzdem ein bisschen schützt und auch mit der wachsenden Technologie im Sinne von Bekleidung und Textilien, diese ganzen Cordura und Kevlar verwebten Stoffe und sowas, das hat natürlich auch super viel ermöglicht.
Ja, und es sprossen dann ja auch lauter Firmen aus dem Boden, die sich auf so Klamotten dann eingeschossen hatten, ne?
Ja.
Also die dann irgendwie Baumfällerhemden mit Kevlar rausgebracht haben oder halt Jeans, die immer funktionaler wurden und ja, wir müssen gar keine großen Hersteller nennen, aber es gibt manche Firmen wären gar nicht denkbar.
Ja.
Ohne diesen ganzen Kram, ne?
Ja, das stimmt schon. Und es gibt ja auch zum Beispiel dann Firmen, die beides im Paket anbieten, zum Beispiel Deus Ex Machina oder Deus Customs. Ja. Die haben ja Custom-Motorräder und gleichzeitig ihr eigenes Modelabel oder ihre eigene Klamottenmarke quasi. Da kannst du dann auch so das Gesamtpaket erwerben. Und das ist halt schon auch cool, gerade wenn man den Style-Faktor da auch mit reinbringen will. Also
dann diese Helme, ne, die so...
Ja.
Einmal die Rennhelme, die so ein bisschen, diese Bubble-Helme, die finde ich immer noch saugeil, aber auch die klassischen Enduro-Helme, die wieder total angesagt sind.
Ja, der Bell Moto 3 ist nach wie
der
vor
Bell,
mein Traumhelm irgendwie so geworden. Den kaufe ich mir irgendwann auch mal.
Und das Krasse ist, dass im Prinzip die Simplizität so, in die es zurückgeht, aber und die Preise konträr voneinander laufen, ne? Also, es ist ja alles andere, als dass der Preis da irgendwie auch simpel geworden ist, ne?
Ja, das stimmt, wenn man sich die Preise so anguckt. Klar, momentan ist ja sowieso alles extrem teurer geworden im Vergleich zu vor noch ein paar Jahren oder so. Aber es stimmt schon. Ich meine, ja, gut, die Entwicklungskosten und so weiter, das ist bestimmt auch ein Faktor, den man nicht an früher anlehnen kann.
Ja.
Inflationsausgleich.
Ja.
Nee. Keine Ahnung. Ja, das stimmt schon. Es ist halt trotzdem modernes Motorrad, das man da kauft. Und auf der anderen Seite, wenn man schaut, ich glaube, es ist immer noch vergleichsweise im Vergleich zu so richtig krassen Hightech-Produkten.
Und ich glaube, also weißt du, beim Mode habe ich ja eben schon gesagt, da war das dann ja so, die haben sich dann so von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gehangelt, ist so mein Eindruck. Wird spannend, wenn die 2000er demnächst wieder so richtig kommen, ja. Weiß ich gar nicht genau, was die so ausmachen. Das werden sie uns schon zeigen. Ich habe aber das Gefühl, das kann man bei den Motorrädern jetzt nicht so festmachen, weißt du, dass das irgendwie auf so eine bestimmte Zeit zugeschnitten ist. Also die bedienen sich da in ganz vielen Feldern. Die 80er sind auf jeden Fall super angesagt in ganz, ganz vielen Fällen. Und ich glaube, dass so wie zum Beispiel so Filmfirmen alte Klassiker remaken, dass das eben auch bei den Motorradherstellern angekommen ist, ne? Dass die irgendwie denken, ey, das sind große Namen und da können wir doch was mitmachen.
Ja, und vor allem, es ist ja jetzt gerade in diesem Jahr auch ganz lustig, weil Harley-Davidson ja 120 Jahre Jubiläum feiert und BMW Motorrad 100 Jahre Jubiläum.
Ja.
Marken wie Royal Enfield sind auch schon super traditionell und einfach alt mit Geschichte. Und dass da jetzt gerade auch, glaube ich, wieder so ein bisschen der Fokus drauf gelegt wird oder halt einfach so ein bisschen in den Geschichtsbüchern gekramt. Und das halt natürlich auch gute Anlässe sind, um da nochmal an die Vergangenheit zu erinnern und guck mal, wo wir herkommen. Und vielleicht auch so ein bisschen.
Und es funktioniert.
Absolut.
Es funktioniert.
Und vielleicht auch so ein bisschen getriggert dadurch, dass halt die Elektromobilität unweigerlich vor der Tür steht.
Ja. Also zum Beispiel, wenn wir uns mal angucken, was so in unserem Reisesektor los war die letzten Jahre, Teneré wurde wieder auf den Markt geschüttet als neues Modell. Also wurde ja im Prinzip eingestellt und dann wieder rausgekippt. Und versucht irgendwie die alten Tugenden da wieder auf Räder zu stellen. Die funktioniert ja auch sehr gut, also verkauft sich ja sehr, sehr gut. Die Africa Twin kam vor ein paar Jahren dann neu. Ähnliches Phänomen bei BMW. Ja, weiß ich nicht, wie man das sagen kann. Also die Boxer sind halt wieder da, so gesehen. Ne?
Bei Honda, die Transalp ist jetzt auch wieder da,
stimmt,
was ich richtig cool finde.
Stimmt. Ducatis
Glamour. Oder halt eben bei Ducati, die Desert X. Oder diese Lucky Explorer-Anleihen früher an die Kajiwa Mito, Kajiwa Elephant.
Ne? Ja, stimmt. Die finde ich auch super nice, ehrlich gesagt.
Absolut, geiles Motorrad. Wunderschön.
Ja.
Mhm.
Ja, also zusammenfassend würde ich sagen, ist dieser ganze Retro-Trend nichts, was irgendwie mal so irgendwie im Vorbeigehen passiert oder so. Weißt du, was irgendwie, das ist was bestehen bleibt, glaube ich, auf dem Markt. Und mal sehen, was die noch so, auf was für Ideen die noch so kommen und welche Bikes und Ideen da noch so Hommagen bekommen.
Ja, bin ich auch sehr gespannt. Und das ist ja inzwischen so richtig zum eigenen Segment oder zum eigenen Teil des Marktes geworden. Und gerade auch, wie gesagt, diese ganzen Messen mit, wo dann von Schmuck bis Helm bis Custom Painting bis Klamotten und so weiter alles angeboten wird. Das ist schon echt ein cooles Erlebnis, da auch zu sein.
Ja.
Und wie gesagt, wenn man so ein bisschen Stylo-Opfer ist und sich gerne passend zu seinen Motorrädern kleidet, ist es natürlich voll cool.
Es ist wahrscheinlich auch eine passende Reaktion darauf, dass Motorradfahren in Deutschland eben mehr Lifestyle ist als Fortbewegungsmittel. Bei ganz vielen jedenfalls, ne?
Ja, absolut.
Im größten Teil, würde ich sagen, ist es so.
Ja.
Ja,
ja, kann vergleichen.
Haben wir das eigentlich in allen Bereichen? Haben wir das auch bei so Supersportlern und sowas? Ducati auf jeden Fall. Die haben ja schon vor zig Jahren die Paul Smart und sowas rausgebracht. Als Wiederauflebung. Aber ich glaube, da ist es nicht so, ne? Da geht es weiter um Hightech irgendwie.
Also da bin ich gespannt, wie sich das weiterhin entwickelt, weil zum Beispiel die Triumph mit der Speed Triple RS hat ja schon wieder so retro-eske Anleihen.
Stimmt.
Und
es gab
auch
ja auch
die
von
Kawasaki.
Der R9T, gab's ja auch so ein Ding.
Ja, die Racer, genau.
Die Racer, ne, genau.
Ja, und auch die Kawasaki, die Z900 RS war das, glaube ich.
Ja.
Die hat ja auch so einen Coffee-Racer-Style mit so einer Halbmaske vorne dran.
Stimmt, du hast recht, Triumph hat auch sowas, du hast recht, oder?
Nee, das war Kawasaki, aber stimmt, Triumph hat glaube ich, auch. Oder?
Haben die nicht auch, die haben eine Bobber rausgebracht und ich meine, die haben auch sowas, weiß ich auch nicht, sowas Sportmäßiges rausgebracht. Das ist natürlich nicht so ganz meine Welt, ne? Aber du hast recht, dass es an mehreren Stellen rauskommt. Bei Rollern haben wir das auch, ne? Es gibt inzwischen so viele Vespa-Klones.
Es gibt sogar eine E-Schwalbe. Also das ist so quasi die Übersetzung in die Elektroroller-Geschichte.
Ja. Also dahinter steckt wahrscheinlich einfach immer der Gedanke, ey, wir müssen da nichts aus dem Boden stampfen. Wir können da so ein Pferd reiten, was schon unterwegs war mal.
Ja.
Und ob das klappt oder nicht, das muss man immer gucken. Ne? Aber guck mal, bei den Autos war das ja vorher schon so. Der Beetle kam ja schon irgendwie Ende der 90er raus, der New Beetle als neuer Käfer. Dann gab es ein Mini und was da nicht alles heute draußen ist. Mal besser, mal schlechter, so, ne? Ja. Wenn hier der Fiat 500, den finde ich auch ganz süß immer noch.
Es wurden ja auch ganz viele, so wie der Scirocco oder die Giulia Giulietta, gab es ja früher, glaube ich, auch schon.
Stimmt. Ja, und, das wurde alles wieder hervorgeholt und manchmal funktioniert es halt gut. Ich glaube, es funktioniert immer dann gut, wenn sie das wirklich vor allem das Design verstanden haben, ja. Also, was es ausmachte. Wenn du ein Auto herstellst, was letzten Endes den Grund, warum das Original, also beim Motorrad das gleiche, erfolgreich war, nicht mehr erfüllt, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne? Weißt du, was ich meine?
Ja, stimmt. So die Faszination von damals muss halt wieder aufgegriffen werden und dann halt übersetzt in die Moderne irgendwie.
Ja, genau. Ich glaube, Design ist das Wichtigste und manchmal noch andere Sachen. Also von der Funktionalität, ich meine, guck dir mal einen Mini Cooper an. Damals war Mini ja so ein Erfolgsmodell, der Original Mini, weil er einfach super klein war und so. Das ist bei Mini ja gar nicht mehr so. Das ist ja schon.
Die sind echt groß geworden, ja.
Größeres Auto auf jeden Fall. Es geht ja schon so Polo Golf in die Richtung. Der neue Mini, das ist wahrscheinlich der Smart. So, kann man wahrscheinlich sagen. Das ist die Reaktion aufs Stadtauto wahrscheinlich. Aber gut, driften macht Spaß, ne? Aber driften wir ein bisschen zu weit ab. Schön, dass wir mal drüber geredet haben, über das ganze Thema mit Retro und so weiter. Und schauen wir mal gespannt nach vorne, was da passiert.
Absolut. Wobei, da kann ich vielleicht auch noch von meinem letzten Sonntag berichten, wo auch das vorhin erwähnte Profilbild herkommt.
Ja.
Genau, und zwar war ich in München am Distinguished Gentleman's Ride. Der hat ja am 21. Mai dieses Jahres stattgefunden, weltweit natürlich, aber ich war hier in München.
Warst du als Gentlewoman dabei?
Ich war als Gentlewoman dabei, genau. Und sogar als Streckenposten. Das war auch sehr lustig.
Wow.
Und
lass uns die Leute kurz mal abholen. Was ist das Gentleman's Ride? Das weiß vielleicht gar nicht jeder.
Genau, also der Distinguished Gentleman's Ride ist quasi eine Motorradbewegung. Bewegung ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also ein Motorradausfahrt. Also ein Event, das jedes Jahr stattfindet. Am gleichen Tag in vielen Städten weltweit.
Ja.
Hauptsponsor ist Triumph und läuft eben unter dem Thema Männergesundheit. Also Spenden sammeln für Prostatakrebsforschung und inzwischen auch Suizidprävention. Das ist halt eben eine wohltätige Ausfahrt, ein wohltätiges Treffen, um zum einen eben Spenden zu sammeln. Das ist auch in Kooperation mit dieser Movember Foundation, also diese Schnurrbartgeschichte im November.
Ey, das wusste ich alles gar nicht, ist ja interessant. Hier lernst du was, ey.
Bildungspodcast.
Aber echt.
Genau, und das Ganze läuft halt unter dem Thema Ride Dapper, also sich elegant kleiden und Motorrad fahren und deswegen ist Triumph da auch, glaube ich, Hauptsponsor oder ich weiß nicht, wie das zustande kam, aber dass einfach auch klassische Motorräder bevorzugt sind. Es waren jetzt die ein oder andere GS natürlich auch dabei, aber bevorzugt natürlich entweder alte Motorräder, Coffee Racer, Retro-Modelle, gerade die Motorräder, über die wir gerade gesprochen haben.
Ja.
Und natürlich dann klassisch schick gekleidete Menschen. Man darf natürlich als Frau auch mitfahren, aber wie gesagt, Dresscode ist Anzug, Weste, Hut, Kleid, Frack, wie auch immer, alles, was man gerade so findet. Ja. Und natürlich auch in die Moderne interpretiert. Also es waren wirklich super viele stylische Leute da. Das hat super viel Spaß gemacht, die Leute auch zu beobachten, was sie so alles aus den Schränken gezerrt haben.
Ja.
Und war eine super schöne Atmosphäre. In München waren es 600 Motorräder ungefähr letzten Sonntag, von der Polizei eskortiert, einmal komplett durch die Stadt. Das hat ungefähr 1,5 Stunden gedauert. Mhm. Und das war auch Hintergrund zu dem Streckenposten, weil man ja dann eben Kreuzungen oder Abbiegevorgänge sperren muss. Also quasi erlaubtes Ampelrot überfahren, war auch eine sehr, sehr coole Geschichte irgendwie mal. Und man musste da eben als Streckenposten den Motorradpolizist dann quasi ablösen in seiner Position, weil du darfst ja als Privatperson nicht eine Straße sperren. Aber wenn der Motorradpolizist seine Autorität für diesen spontanen Einsatz der nächsten 5 Minuten an dich überträgt, kannst du da stehen bleiben und den
die Straße sperren. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Sehr interessant.
Ich auch nicht. Ja. Habe ich jetzt auch erst gelernt.
Gilt das auch für Hausdurchsuchungen?
Weiß ich nicht. Okay. Kommt darauf an, ob 600 Leute durch dein Haus laufen oder nicht. Aber genau. Und es war einfach eine total schöne Sache. Und da fand ich es auch wieder super spannend, was die Leute einfach alles in der Garage haben. Was da für Fahrzeuge aufgetaucht sind. Also wirklich von der R18, R19, eine neue Triumph Scrambler, bis hin zur Rocket, bis hin zu einem, keine Ahnung, 60 Jahre alten Zweiventilboxer. Also war wirklich super schön zu sehen und einfach auch die Vielfalt der Motorräder, die es so gibt und gab, ist einfach auch ganz beeindruckend.
Die Idee ist ja auch großartig, ne? Zu sagen, ich verknüpfe sowas mit irgendwas, was die Leute richtig triggert, damit das Ganze auch mehr Randale bekommt, so mehr Alarm bekommt. Ja.
Mhm. Und gerade durch den Dresscode hat es, finde ich, auch nochmal den Charme, dass man halt nochmal einen bestimmten Anreiz hat, damit zu kommen. Weil irgendwie eine Motorradausfahrt mit 600 Leuten, muss man ganz ehrlich sagen, also fahrradisch macht es jetzt nicht so viel Spaß. Also so rein vom Thema Tempo und Kurven und so weiter. Aber dieses Gedanken machen ums Outfit, sich aufbrezeln, dann dahin fahren, die anderen Leute beobachten und dann halt auch da langsam zu fahren, natürlich, weil man trägt ja auch keine Schutzkleidung, ist dann auch so ein bisschen ein Sicherheitsaspekt. Und die Leute freuen sich halt auch. Da standen super viele Leute an der Straße und haben gewunken. Einige haben sich natürlich auch die Ohren zugehalten und geschimpft. Aber die meisten waren doch positiv gestimmt. Und das hat ja dann auch wieder so einen positiven Effekt auf das Auftreten als Motorradfahrer selbst.
Ja, ja, total. Total.
Und also ich fand so das Gesamtsetting und den, wie das aufgezogen ist, einfach wahnsinnig toll und attraktiv und ich freue mich wirklich schon aufs nächste Mal.
Ja, cool. Wie bist du da rangekommen? Wurdest du so angesprochen über irgendwelche Kontakte?
Nee, also sagen wir so, ich habe den Kontakt tatsächlich angesprochen, weil wir haben ja in München auch das Thema Motosocial etabliert seit einem Jahr ungefähr.
Stimmt.
Und einer aus dem Orga-Team ist regelmäßig beim Motosocial dabei.
Ah, okay.
Liebe Grüße an der Stelle.
Ja, Shoutouts.
Und an die Coffee Racer und dann habe ich so über mehrere Ecken mitbekommen, dass da noch Streckenposten gesucht werden und habe halt dann gesagt,
Mann,
ich habe
voll
mich
cool,
angemeldet
dass du das gemacht
und,
hast, ja.
Nein, es war wirklich, Zweck, ja. war eine total tolle Geschichte und kann man auf jeden Fall, also kann ich wirklich nur allen ans Herz legen, die da ein bisschen was dafür übrig haben, stylische Menschen und schöne alte Motorräder oder Retro neue Motorräder.
Findet auch meines Wissens an mehreren Orten statt in Deutschland. Ich glaube auf der Welt sogar.
Weltweit. Also es war in Frankfurt, in Berlin, ich glaube in Hamburg auch und an allen möglichen Standorten.
Mega cool. Ganz kurz zu meinem Bier, was ich ja geholt habe inzwischen.
Erzähl
mal. Das Marxstädter.
Marxstädter, oh.
Das
okay.
Marxstädter, ja. Vielen Dank für diese Zusendung aus dem Hörerkreis. Es kommt aus Chemnitz.
Schmeckt es dir denn?
Es schmeckt fantastisch. Ein richtig feines Pilzbier, gebraut mit Chemnitzer Wasser, Luft und Liebe, steht da.
Oh, das ist das Wichtigste.
Das
Liebe.
Ist das Wichtigste. Die Zeit ist reif, ja. Hashtag Chemnitzer Bier. Also vielen, vielen Dank für die Zusendung. Mega geil. Wir haben übrigens viel zugesendet bekommen. Unter anderem auch aus der Hörerschaft Feedback für unseren kleinen Podcast. Eins habe ich dir weitergesendet, nämlich von der lieben Bea. Und die schreibt, Hallöchen, ich höre gerade euren letzten Podcast. Du fragtest dich gerade, wie sich die Brutale fährt, ne? Darüber haben wir geredet, über die MV Augusta, brutale Dragstar RR. Mhm. Die hat sie nämlich gefahren, die liebe Bea. Erstmal richtig nice, Bea, dass du dieses Ding gefahren bist. Also wir kennen uns ja nicht, aber also ich weiß, es klingt jetzt, ich meine es aber wirklich sehr, sehr nett, so wie ich sage, und sehr, sehr respektvoll, gerade als Frau, ja? Du weißt, wie ich es meine, finde ich das mega geil, eine Brutale zu fahren. Und weil ich glaube, das ist so ein Ding, das ist wie so ein, es gibt auch so manche Autos, wo man denkt, so ist Männerauto, ne? Und das ist halt Bullshit, ne? Und ich finde gerade, ich meine, da rede ich ja mit der Richtigen hier, der S1000, gerade solche potenten Motorräder bei Frauen finde ich halt auch super krass. Also das mag ich sehr, sehr gerne. Sie schreibt, ich kann dir sagen, dass sie sich unfassbar geil fährt und sich während der Fahrt auch geil anhört. Nur im Stand, da hat sie die Anmut einer Nähmaschine. Das fand ich auch süß. Und ich habe darüber nachgedacht, aber ich glaube, das hat mit TÜV zu tun. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, Standgeräusch, dass es so ein Thema ist. Du bist ja auspuffmäßig da ein bisschen mehr vom Fach. Optisch auf jeden Fall schreibt sie ein absolutes Kunstwerk. Und ich finde, das da kann man einfach nur sagen, Punkt. Oder?
Punkt. Ja, Mic Drop, Punkt, alles gesagt.
Ja, finde ich
absolut.
Schon. Liebe Bea, Dankeschön für deine Zusendung.
Ja, vielen Dank. Wir freuen uns da immer übrigens sehr. Schickt uns gerne Nachrichten.
Ja, auch wenn nicht alle hier vorgelesen werden, aber es ist trotzdem sehr, sehr lieb. Fragen könnt ihr auch gerne schicken, das finde ich auch eine coole Idee. Damit uns hier die Fragen nicht ausgehen, ey. Aber
genau. Falls ihr schon immer was von Howie wissen wolltet, dann schickt mir das Carina, und nicht ihm. Und dann kann ich ihm das so heimlich mal unterschleusen, so eine Hörerfrage.
Gerade wenn es um die besten Fahrtipps rund um München geht, ne? Da kennt sie sich wahrscheinlich aus, ey.
Und die besten Biergartentipps.
Ich bin ja hart am Überlegen die ganze Zeit, ob ich, ich bin ja ein bisschen weggezogen, so aus der City. Ich wohnte ja mitten in der City und meine Garage ist ja immer noch da, ne? Und ich bin hart am Überlegen, ob ich da wegziehe. Es ist mega schade, weil die Garage einfach so geil ist. Aber es ist eigentlich ja sehr dumm, ne? Ich muss jetzt immer in die Stadt, um dann durch den Stadtverkehr wieder rauszufahren, ne? Das ist eigentlich total bescheuert.
Hast du denn eine Alternative bei dir in der Nähe?
Ja, ich suche halt gerade ein bisschen. Das ist natürlich nicht so einfach, aber das ist auf dem Land natürlich viel einfacher, als in der Stadt was zu finden. Ja. Und ich würde es auch nur machen, wenn ich da schon was Sicheres hätte. Ich habe da ein bisschen was in Aussicht, aber na, das passt finanziell noch nicht ganz. Dann brauche ich noch ein paar Leute, die mit mir zusammen das machen.
Ich wäre ja total gerne bei dir mit in der Berggarage.
Das wäre echt krass, aber wenn du aus München dein Motorrad hier hättest.
Das wäre voll, das wär traurig.
Hashtag
aber
49 Euro Ticket, Leute.
Genau. Spart die schont die Umwelt.
Ja, ich fahre Freitagmittag los, ich möchte Samstag eine Runde drehen, bin dann Sonntagabend wieder da. Ja.
Schön wäre es aber trotzdem.
Ja. Bei dir ist das nicht so krass, ne? Du wohnst ja so ein bisschen, hast du im Süden so ein bisschen und kommst da immer gut weg, ne?
Nee, ich wohne tatsächlich in einem nördlichen Stadtteil.
Oh.
Aber es ist.
Ey, ich habe so keine Peilung von München, ne? Ich hätte es gedacht. Also, wir dürfen ja so viel verraten, du wohnst so ein ganz grob in Richtung Olympiastadion. Ne?
Ja.
Das kann man ja so sagen.
Das kann man sagen.
Und ich dachte, es wäre im Süden. Okay, dann nicht.
Nee.
Ist die Allianz Arena im Süden?
Nein, die ist auch im Norden.
Oh,
Mann,
ich hätte mich retten
nördlich.
Können. Ich hätte mich so retten können. Aber.
Nein, alles gut. Wir machen, wenn du hier bist, machen wir auf jeden Fall eine kleine Touristenfahrt und dann zeige ich dir die wichtigsten Hotspots
das ist schön,
in München.
Ja.
Und
das
dann.
Ist schön. Ey, aber kommt man da denn gut raus bei dir? Ich weiß ja, dass du dein Moped, das hast du schon öfter erzählt, dass du es zu Hause wirklich hast, so bei dir.
Ja, also das geht schon. Gerade wenn man in der Früh losfährt, dann bin ich tatsächlich innerhalb von 20 bis 30 Minuten im Süden von München und schon auf der Autobahn oder so. Genau, also ich mache das tatsächlich auch oft so, dass ich einfach auf die Garmische Autobahn zum Beispiel fahre, eine Stunde 100 Kilometer ab in den Süden. Und dann ist quasi, sind zwar 100 Kilometer Autobahn, aber das ist ein guter Trade-off dafür, dass man dann wirklich in den Bergen ist und die schönsten Straßen vor der Nase hat. Und genau, da freue ich mich jetzt auch am Wochenende schon wieder drauf.
Ach fein, ja, bei uns ist der Forecast echt noch nicht so geil für den Harz. Ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen,
ja, das hoffe ich
bisschen
auch.
Ändert. Ne? So.
Mensch.
Ja.
Was wollte ich? Ich wollte dir noch was anderes erzählen.
Ja, erzähl.
Ich war nämlich, abgesehen vom Distinguished Gentleman's Ride, ein Wochenende davor, habe ich was Neues ausprobiert. Ich war Trial fahren. Da musste ich total oft an dich denken, weil Trial and Error.
Trial and Error, sage ich nur. Und ich bin ja auch schon mal Trial gefahren und das war mehr Error als Trial.
Ja, bei mir war es nämlich auch ganz viel Error und wenig Trial.
Also für die, die noch nicht so lange dabei sind, Leute, ich habe mal eine Doppelfolge aufgenommen, die hießen beide Trial and Error und da ging es ums Trial-Fahren. Da wurde uns von einem Experten erklärt, vom lieben Nilsi wurde uns erklärt, was Trial eigentlich ist und wieso Trial-Fahren funktioniert, so ein Wettbewerb und so weiter. Und ich war von Anfang an fasziniert. Also ich finde, das ist ja wirklich, es ist die Motorradbeherrschung in Reinkunst, oder?
Ja, absolut. Und vor allem, es ist die Beherrschung des eigenen Kopfes und der eigenen Grenzen im Kopf oder beziehungsweise die Überschreitung derer regelmäßig.
Der Physik.
Ja.
Scheinbar.
Ja, also man muss da halt auch alles, das fand ich auch ganz witzig, weil alles, was ich letztes Jahr im Enduro-Training gelernt habe, konnte ich da halt auch 1:1 umsetzen, weil das Thema irgendwie Gewichtsverlagerung, äußere Fußraste, Motorrad nach innen, Arsch nach außen und so weiter, das war halt einfach 1:1 das Gleiche und da merkt man halt noch viel krasser, wenn man es nicht macht, weil das Motorrad wiegt so 65, 68 Kilo oder sowas.
Ja, das ist sick.
Das ist so instant Feedback.
Ja. Und hast du das, also erste Frage, findest du, man kann das Motorradfahren nennen? Alle Trialer zucken zusammen, halt dein Maul, Howie, natürlich. Aber ich meine jetzt mal so du als, die das noch nie gemacht hat, findest du das kann man vergleichen mit dem Motorradfahren, das du sonst machst?
Nein, auf gar keinen Fall.
Ja, das finde ich nämlich auch. Ich finde nämlich auch, das hat mit dem Motorradfahren gar nicht so viel zu tun, in dem Sinne, wie man es kennt.
Nee. Hat es wirklich nicht, weil das, also dieses klassische normale, ich gehe jetzt Motorrad fahren, hat ja auch viel mit oder meinem Geschwindigkeit zu tun, was ja beim Trial überhaupt nicht wichtig ist und überhaupt nicht relevant.
Genau, eher im Gegenteil, ja.
Und auf der anderen Seite ist das Trial fahren einfach so wie, In der Grundschule, wenn du in der ersten Klasse lernst, Buchstaben zu schreiben, da hat man noch so Hefte, wo die Buchstaben vorgedruckt sind in hellgrau und man muss sie dann nachschreiben.
Eine geile Analogie.
Und halt wirklich, da malst du 20 Mal ein kleines A und dann malst du es nochmal 20 Mal.
Ja.
Und so fühlt sich Trialfahren an, weil danach kannst du nämlich richtig geil schnell schreiben.
Aber das heißt ja, wenn ich dich richtig verstehe, Trialfahren ist vielleicht nicht dasselbe wie auf der Straße ballern, ja, aber es bringt einem schon sehr viel für die Straße, sag ich mal, und auch natürlich auch fürs Geländefahren. Wer das nicht auf dem Schirm hat, Trialfahren heißt ja nicht nur, man muss verrückte Stunts machen mit seinem Motorrad, sondern ganz viel mit Gleichgewicht, sondern eben so langsam wie möglich, ne? Also es gewinnt die Person, die am langsamsten ist tatsächlich, ja. So ein bisschen wie bei diesem, wie heißt dieser Film, Zoomania, wie die Faultiere da, die sehr langsam reden. Man darf die Füße nicht auf den Boden machen. Ne?
Genau.
Hashtag Gleichgewicht und so.
Hashtag Gleichgewicht. Und tatsächlich, also das durfte ich auch erst lernen, weil ich kannte mich im Trial überhaupt nicht aus. Und das Ganze, also das war auch so ein Wettbewerb. Ich habe mich natürlich auch gleich für diesen Wettbewerb angemeldet, habe dann nach 5 Sektionen festgestellt, es war eine Scheißidee und bin dann wieder üben gegangen. Aber da geht's auch nicht darum, so wie man sich jetzt bei Tony Boo vorstellt, irgendwie mit Hüpfen und Springen und auf Beton röhren, sondern das sind quasi wie so kleine Wanderwege, Trampelpfade im Wald oder in der Kiesgrube oder am Hang oder in einem Bachbett abgesteckt und man muss da quasi durchfahren. Also, und da muss man einfach langsam sein, weil ansonsten kommt man eben nicht ums Eck. Und ums Eck meine ich jetzt damit quasi eine Kehre fahren mit einem Radius von 1 Meter zum Beispiel. Ja. Und das ist halt, das ist wie gesagt so ein kleiner Wanderweg. Und also das Reglement ist vom Oldtimer Trial. Und das Coole an dieser Veranstaltung waren, um das Retro-Thema für heute beizubehalten, da waren einfach auch ganz, ganz viele Oldtimer. Also wirklich alte BSAs und eine alte Zünder, TY und so weiter. Also richtig coole alte Maschinen.
Ja.
Und genau, man muss halt die Themen Gleichgewicht und vor allem Blickführung absolut beherrschen, um die Ecke zu kommen.
Guckst du Scheiße und so, ne?
Guckst du Scheiße, fährst du Scheiße. Mhm. Das habe ich gleich erstmal gemacht und dachte mir so, okay, so nicht.
Also, Karin, ich muss dir aber jetzt die Frage stellen, weil es fragen sich gerade alle hier aus der Hörerschaft die Frage. Hattest du eine hauchdünne Leggings an, die in Neonfarben bedruckt war? So wie das Trialfahrer. Die haben immer so Stretch-Anzüge an, ja?
Ja, das stimmt. Und die Sabrina wird jetzt gleich lachen, wenn sie das hört. Also Jethelm und so. Wir haben da so einen Gag. Also ja, der Jethelm definitiv, weil ansonsten erschwitzt man.
Ja.
Ich hatte tatsächlich auch die Orthema-Weste, also die Protektoren-Weste und das Bears-Jersey drüber. Deswegen Bears-Jersey.
Ehre.
Ganz hochgehalten.
Ehre, ja.
Und nein, ich hatte keine hauchdünne Leggings an. Ich habe die Team Penis-Ulla-Hose getragen.
Ah, okay, also so eine Enduro-Hose. Naja, du als, Enduro-Hose. Ich sag mal, Trial-Touristin, du darfst das natürlich, ne? Als richtiger Trialer, da muss man sich natürlich anpassen, da muss man natürlich so ein bisschen, also das habe ich auch, also ich verstehe das durchaus, warum man das macht, weil es funktional ist, aber es sieht halt schon dämlich aus, Leute. Da sind wir uns mal einig, liebe Trial-Fahrer.
Also es kommt drauf an, also wie gesagt, es gibt so den einen oder anderen Trialfahrer, die, also diese Hosen machen echt einen guten Hintern oder betonen.
Ja gut, das lassen wir einfach so stehen. Sucht's euch aus, googelt doch mal Trial bei YouTube. Es lohnt sich sich Trialmeisterschaften mal anzusehen, weil es irre ist, was die da leisten auf diesen kleinen Mopeds. Ich habe mit Nilsi damals auch gesprochen, zum Beispiel über Elektro-Trials, weil du ja bei Elektro normalerweise ja keine Kupplung hast, logischerweise. Und du fährst ja praktisch nur mit Kupplung, die ganze Zeit, ne? Und der hat zum Beispiel gesagt, ja, die sind inzwischen drauf und dran, hydraulische Kupplungen an Elektro-Trials zu bauen und sowas.
Okay.
Das fand ich alles sehr, sehr spannend. Ja.
Also ich habe nur gesehen, da waren ein paar Kiddies mit Elektro-Trials. Ja. Das war echt cool. Die haben auch echt super abgeliefert. Also
Ja. Ja, vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten inzwischen. Also ich weiß ja, also ich bin ja schon mal, ich habe schon mal so eine Art Fortbildung gemacht mit einer Africa Twin DCT im Gelände. Nämlich so beim technischen Fahren, sag ich mal, ne?
Ja.
Und ich habe mich nämlich auch immer gefragt, wie das geht mit Lupfen, mit sehr engen Kurvenradien und so. Mhm. Und das geht tatsächlich über Materialermüdung, ja, über Bremsen. Also du musst gegenbremsen im Prinzip, ja. Das ist so deine Kupplung. Und ja, das ist halt sehr zerstörerisch, aber es funktioniert, ne? Ich habe mich das nämlich immer gefragt, wie die das machen bei YouTube, die Cracks so, die echt mit so einer DCT halt fahren wie so ein Enduro-Gott. Und so ist es einfach. Du ballerst da im Prinzip gegen. Das erste Mal ist mir das Problem bewusst geworden, habe ich im Afrika Twin Podcast auch erzählt, in so engen Spitzkehren. Da habe ich mir die mal ausgeliehen, so haben wir mal getauscht. Und das fand ich immer krass, wenn du so ganz langsam wurdest in der Kurve, weil zum Beispiel vor dir ein Stau war und dann diesen Punkt zu finden, diesen Punkt, wann alles eingekuppelt wird, so, ne, über das Doppelkupplungsgetriebe.
Ja.
Und das kannst du erzwingen, indem du zum Beispiel mit der Bremse gegenhältst und dann Gas gibst, so, bis es einklingt, ne, und dann hast du diesen Punkt. Das ist wie ein Schleifpunkt bei der Kupplung. Hört sich jetzt so abstrakt an, ist total intuitiv, also. Ja.
Ja, okay. Das ist ja wahrscheinlich, ja, wie beim Verbrennungsmotor, du musst halt nur so lang verzögern, bis er quasi fast abstirbt und dann kannst du die Kupplung ziehen und dann hast du sie wieder an der Kupplung quasi.
Ja, genau.
Ja. Aber das muss ich auch mal ausprobieren mit diesem DCT, das würde mich auch mal interessieren.
Mach nicht mit deiner, du hast ja keine.
Nee.
Nicht gut. Ja, ey, aber Trial würde ich unbedingt gerne mal ausprobieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie ein Instrument lernen. Ich glaube, das muss man früh anfangen, wenn man das richtig beherrschen möchte. Das glaube ich.
Ja, ich glaube, also das ist wie mit allen Sportarten.
Ja,
also stimmt. Das ist halt schon auch echt ein richtiger Sport. Aber auf der anderen Seite, ich traue mich wetten, du wirst da aufsteigen und dich voll wohlfühlen und wirklich super gut abliefern und dir wird das krass Spaß machen.
Bestimmt. Also zumindest wird es mir Spaß machen, das glaube ich schon, ja.
Ja, also mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bin dann tatsächlich in diesem Gelände den ganzen Tag. Also ich habe auch bei Instagram ein Reel hochgeladen, das war ganz witzig. Da habe ich dann einmal, ich glaube, ich bin eine halbe Stunde lang einfach nur Kreise gefahren und versucht, so enge Kreise wie möglich zu fahren. Oder halt auf so einem kleinen Übungsplatz mitten im Wald und das war echt lustig. Und zum Schluss hat es einfach wirklich gut funktioniert und ich war echt so ein bisschen gehypt aufs nächste Mal. Und ja, also es macht wirklich Bock und Laune. Und
ja, das glaube ich.
Also ich habe echt auch viel mitgenommen zum Thema, ja, Gleichgewicht, Gewichtsverlagerung, Motorradbeherrschung und da lernt man ja sowieso nie aus.
Ich würde ja auch so gerne mal mit einem Motorrad in diesen Kugeln fahren, weißt du, so wie auf dem Rummel.
Oh ja.
Wie bei Place Beyond the Pines, den Film haben wir mal besprochen beim Bärs Filmeabend, wo die dann mit mehreren Leuten in dieser Bowl rumfahren. Ich würde es alleine lieber machen, weil ich fahre bestimmt gegen wen gegen sonst.
Die Donnerkuppel.
Ja, genau, die Donnerkuppel, die Mad Max Donnerkuppel.
Yes.
Das fände ich mal spannend, ne, mit den Fliehkräften so richtig krass zu arbeiten, dass du so quasi kopfüber fährst und so. Das fände ich schon sehr spannend.
Mhm.
Ja, so ich finde schon immer Matchbox-Autos.
Voll, oder im Looping fahren oder so.
Ja, genau. Hätte ich schon mal Bock drauf, das auszuprobieren. Also ich würde mir das ein paar Mal vorher angucken. Ich glaube, das ist ja nicht schwer. Ich glaube, du musst deine Geschwindigkeit halten. Du darfst keine Angst haben, darfst nicht bremsen. Das ist,
glaube ich,
das Wichtigste.
Ja. Also, genau, ist wie beim Supermoto fahren. Gas geben löst Probleme.
Ja. Das trifft natürlich aufs ganze Leben zu, Leute, ne? Ihr lernt da was. Lebensweisheit, ja.
Gute Bildungspodcast.
Immer Gas geben, ja. Wir sind nämlich nicht der Kult-Podcast, wir sind der Bildungspodcast, ja. Unter dem Motorrad-Podcast. So.
Ja, heute war schon eine harte Klugscheißer-Folge.
Ja, stimmt.
Muss man schon sagen, stimmt. Also.
Ja, wir haben auch länger nicht aufgenommen, da musste viel raus. Da hat sich viel aufgestaut, ja. Nicht absolut. Nur in meinem Kinn, sondern auch.
Das ist ja jetzt auch wieder weg.
Ja, Gott sei Dank. Ey, man fühlt es noch ein bisschen, aber man sieht es halt Gott sei Dank nicht mehr. Das hat sogar ein Stück mal von meinem Knochen angegriffen.
Was?
Und weg. Ja, aber das wächst nach, haben sie mir gesagt. Das dauert ein Jahr, kann das dauern.
Oh Gott, krass. Spürst du das von außen?
Ja.
Wo ist es hier so an der?
Ja.
Hier. Ach, wie krass.
Ja.
Oh mein Gott.
Also man sieht das jetzt nicht mehr, man spürt schon.
Nee.
Gerade wenn du so rechts und links schaust, ne? Also so im Prinzip und so Schneidezahnhöhe und dann unten am Kinn ist es im Prinzip, ne?
Ach, krass.
Ja, Mann, ey, aber was soll man machen, ne? Besser als ein kaputter Geschirrspüler. Da haben wir im Vortalk kurz drüber geredet, dass der Geschirrspüler von Carina kaputt ist. Und ich habe ihr nur gesagt, ey, wenn mich jemand fragt spontan, was ist das wichtigste Gerät in deinem Haushalt? Ich würde sagen Geschirrspüler.
Ja.
Weil ich aus meiner Studentenzeit so, ich hasse Geschirrspülen so abartig, ey. Ne?
Ja, Tito. Das ist, ja, wir haben gerade auch noch gesagt, ich glaube, ich würde lieber meine Wäsche in der Badewanne waschen, als Geschirr zu spülen. Wobei, mit den Motorradhosen ist schon immer anstrengend genug.
Wird ein Kopf in Kopf rennen, sag ich mal, ne?
Ja, absolut. Ich werde jetzt dann auch gleich mal wieder gucken, ob der noch läuft. Aber tatsächlich ist es schon der zweite Geschirrspüler in 2 Monaten. Es kann nicht wahr sein, wirklich.
Irre, ey.
Ich glaube, es liegt
an
meiner Wohnung.
Du hast eine Ausstrahlung auf Geräte. Krass.
Mensch, solange meine Motorräder nicht so funktionieren wie die Geschirrspüler.
Ja.
Ich war gestern tatsächlich beim TÜV, hat alles einwandfrei funktioniert, da war ich sehr stolz.
Mit wem warst du denn da?
Mit der NTV.
Oh.
Ja.
Und alles entspannt, sehr schön.
Alle total entspannt. Ja. Doch. Läuft wie eine
Eins.
Und
meinst du, das ist besser, wenn man all seine Fahrzeuge so auf einen Tag trimmt, dass man das so an einem Tag wegarbeitet? Oder, also mir haben schon Leute erzählt, die haben dann TÜV-Tag im Jahr und dann fahren sie mit ihren 14 Fahrzeugen nacheinander zum TÜV. Oder ist es entspannter, mal in zwei Monaten dahin, dann in zwei Monaten dahin, mit dem dahin und so?
Hm. Also bei mir ist es tatsächlich deswegen relativ entspannt, weil der TÜV nicht weit weg von meiner Arbeitsstelle ist.
Ah, okay.
Da ist direkt ums Eck eine Dekra-Niederlassung und da kann ich einfach in der Mittagspause mal kurz hin. Deswegen
hätte
ich jetzt mehr Probleme, das an einem Tag zu machen, als dass ich das auf irgendwie ein paar Tage verteile und dann halt immer mal eine Mittagspause dafür einplan.
Verstehe.
Genauso habe ich das auch gestern gemacht. Aber so einen ganzen TÜV-Tag, das ist schon, da muss er ja einen Tag Urlaub nehmen. Aber gut, wenn man 14 Fahrzeuge hat, ne, ist schon.
Ja.
Da würde sich schon fast lohnen, den TÜV-Prüfer zu sich einzuladen, ja, ihm einen Kaffee auszugeben und zu sagen, bitteschön, tob dich aus.
Ich grille für dich, Herr Meier.
So wie eine Tupper-Party nur.
Ja. Soll ich was mitbringen? Ja, Plaketten wäre schön.
Genau.
Das wäre echt geil, ey, TÜV-Prüfer zum Kaffee und Kuchen und dann immer so zwischendurch, zwischen den Gängen, ne, kurz vor der Schwarzwälder, könnten Sie noch mal kurz auf meine Vespa schauen, das wäre echt nice.
Geil, oh, ja. Kurz vor der Schwarzwälder, das ist großartig.
Ja, ey, also ich glaube, ich finde es besser so auseinandergezogen, auch wenn das, wenn ich es mir nicht merken kann und ich ständig dann von wem dran erinnert werde. Oh, du musst aber nächsten Monat hin, ne?
Mhm.
Ja, stimmt, wusste ich. Finde ich das trotzdem angenehmer. Am schönsten wäre natürlich, wenn das jemand für mich machen würde. Vor allen Dingen, selbst wenn ich ein neueres Fahrzeug habe, ne, habe ich immer Angst, dass ich durchfalle. Obwohl, ich finde es bei Motorrädern relativ selten. Ich glaube, ich bin noch nie durch einen TÜV durchgefallen mit dem Motorrad. Guck mal, da ist ja auch nicht so viel dran, ne?
Ich bin einmal durch den TÜV gefallen mit meiner GS.
Ach wirklich?
Ja.
Was waren da? Keine Katzenaugen dran oder was?
Nee, die Kettenspannung war zu wenig. Und
deswegen
dann
kriegt man durch?
Nee, dann hat er gemerkt, dass das Ritzel hinten so ein bisschen, oder beziehungsweise das Kettenrad hinten so ein bisschen ausgenudelt ist und die Kette schon ein bisschen gelenkt. Hat er gemeint, der bräuchte bald mal eine neue Kette. Und deswegen hat er mich nicht durchkommen lassen, sondern dann musste ich in einem Monat später wiederkommen mit einer neuen Kette.
Ja, okay.
Fand ich auch ein bisschen dreist, ehrlich gesagt.
Finde ich auch
sagen
dreist,
können,
Herr Meier.
Ich gebe Ihnen jetzt TÜV und Sie wechseln bitte nächsten Monat die Kette.
Also, den lade ich nicht mehr zum Grillen ein,
nee.
Das frage ich dir.
Und keine Schwarzwälder.
Das finde ich krass, also ich meine, ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber ich hätte jetzt gedacht, dass man dann so eine Verwarnung kriegt, dass es so, weißt du, so unter Anmerkungen steht oder so. Da müsste mal eine neue Kette drauf, so langsam.
Ja, bei Bremsbelägen ist es ja auch so irgendwie kurz vor der Verschleißgrenze und so weiter, sowas steht halt dann drin.
Genau.
Aber ich war da auch so ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Vor allem, das kostet ja irgendwie dann auch nochmal fast 30 Euro nach Prüfung.
Ja.
Und dann hatte ich halt einfach Stress.
Ja. Ich meine, bei Autos, da hast du halt immer so viel Kram noch. Ganz oft fliegen Leute durch irgendwie, Manschette undicht oder dies Kleinigkeit, hier tropft Öl und so. Das hast du beim Motorrad ja eher nicht so viel, weil das alles so überschaubar ist irgendwie. Ich meine, wenn da irgendwas undicht ist, das merkst du ja meistens schon. Allein schon, zumindest wenn es keine vollverkleidete ist unbedingt. Ansonsten, ich meine, wenn Beleuchtung funktioniert und Bremsen, da haben wir es doch eigentlich, oder? Ich finde, dann sollte man eigentlich eine Plakette kriegen.
Eigentlich schon. Also, wo wir ein bisschen diskutiert hatten, war über die Spiegel, weil die hat tatsächlich Lenkerentenspiegel verbaut.
Ja.
Aber das lag auch ein bisschen daran, dass der…
Lenkerentenspiegel?
Ja.
Süß.
Oder Lenkerentenspiegel.
Mit kleinen Schnäbelchen wird da nach hinten geschaut.
Ja. Das Lustige ist, die NTV heißt ja Ente oder Entchen.
Ja.
Weil NTV.
Ja, es ist so wie der Nachrichtensender.
Ja.
Aber man darf doch da Spiegel haben oder waren das halt welche ohne ABI?
Nee, die hatten schon E-Prüfzeichen, aber der TÜV-Prüfer war noch gar nicht so bewandert mit Motorrädern. Der hat auch erst kürzlich einen Führerschein gemacht und musste sich dann nochmal ein bisschen vergewissern. Und ich war tatsächlich auch nicht ganz sattelfest, weil ich hatte keine ABI dabei, weil es gibt ja auch keine für die Spiegel.
Ja.
War mir aber auch aus dem Kopf nicht so bewusst und das muss ich erstmal recherchieren.
Und fällst du dann immer eher in die Klugscheißer-Rolle von wegen, wissen Sie was, ich mache beruflich mit Motorrädern, ich bin Podcasterin, Sie brauchen mir gar nichts erzählen. Oder bist du eher so, Ja, wirklich? Das wusste ich jetzt nicht.
Das kommt jetzt ein bisschen drauf
an. Achso, du guckst dir dann immer an, wer das ist. Okay, finde ich gut.
Nee, auch was für ein Sachverhalt. Also nein, um Gottes Willen. Also mein das Thema Job und Podcast wird beim TÜV natürlich nicht erwähnt.
Also, oh, das wäre doch so cool, Mensch, wenn der sagt, ja, also ihre Kette, ne, die muss auf jeden Fall mal neu, aber ich sag mal so, wenn sie mir hier unterschreiben auf meinem Notizblock, ne, da würde ich doch mal glatt darüber wegsehen. Oder wenn sie vielleicht eine Audio-Message auf meinem Handy aufnehmen würden.
Oh. Ganz ehrlich, für so eine Audionachricht würde ich ganz, ganz, ganz gerne mal durch den TÜV fahren.
Hast du das gehört, Herr Meier? Hast du das gehört? Schöne ASMR-Nachricht hier. Ford Carini, ey, mega.
Das wäre, also wenn wir irgendwann so einen Status erreicht haben, dass wir TÜV bekommen, weil wir Audionachrichten auf Handys einsprechen.
Ach, das wäre mega. Das wär dann müssen wir dem Fame wirklich ins Auge sehen, du, wenn das soweit ist. Ja.
Stimmt.
Leute. Dann
müssen wir aber immer nur in der Podcast-Stimme.
Das war eine sehr frivole Mich fragt ja keiner Folge, liebe Leute. Wir sind leider schon wieder am Ende. Hier vergeht die Zeit wie wie auf dem Wochenendausflug im Motorrad.
Stimmt. Ja. Die schönen Zeiten sind immer so schnell vorbei. Aber sie kommen hoffentlich bald wieder.
Ja, das tun sie auch, ne? Und drückt uns die Daumen, Leute. Und wir drücken euch die Daumen, dass ihr ein feines Wochenende habt. Am besten auf dem Motorrad, mit dem Motorrad. Am besten bei schönem Wetter. Und denkt dran, nutzt euer Bike für das, wofür es da ist. Fahrt damit. Und habt ganz viel Freude, ey.
Ne? Genau. Sitzen bleiben, gesund bleiben. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.